Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 103 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Ich darf heute wieder die liebe Mara hier begrüßen. Hallo.
Hallo, zurück bei Becker und Pfeiffer und nicht mehr bei Becker and Friends.
Ja.
Man ja sagen muss, nachdem ihr das in der letzten Folge so schön festgestellt habt, dass alle Personen, mit denen du sprichst, ein EI im Nachnamen haben. Das ist ja dann auch wiederum passend, weil Friends hat ja ein IE, also Becker and Friends. Wir gehen jetzt von den Zahlenspielen zu den Buchstabenspielen.
Ja, wobei es nicht so schön zweisilbig ist. Das kam ja dann auch noch dazu. Das ist der Sandra ja noch aufgefallen. Das fand ich sehr, sehr lustig. ich möchte einen Gruß noch nachreichen, und zwar an unsere treue Hörerin Pina. Sie hatte die Nachricht geschickt vor der letzten Folge, aber ich habe es erst danach so richtig wahrgenommen. Und zwar hat sie uns geschickt einen Artikel dazu, dass der Kronenkranich das Zootier des Jahres 2026 ist. Das fanden wir beide sehr, sehr toll.
Der Kronenkranich ist sozusagen der Kronenkranich des Jahres 2026.
Ja, das ist ein absoluter Metapreis, so könnte man es sagen. Also vielen Dank dafür und sowieso wie immer für das liebe Feedback. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was so los war?
Ich weiß nicht, wenn ich anfange, dann höre ich entweder nie wieder auf oder es dauert 3 Minuten und ich knall mit dem Kopf auf die Schreibtischplatte, weil ich eingeschlafen bin. Also, was war los? Ich weiß gar nicht, Annika, wann haben wir denn hier zuletzt gesprochen? Ich habe das Gefühl, es ist 100 Jahre her. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir die 100. Folge ja vorab aufgenommen haben aufgrund der Vierer-Konstellation und weil sie eben für das Festival war und weil ich ja an dem eigentlichen Festival-Wochenende im Krankenhaus war. Und ich weiß immer gar nicht, meins ist ja nicht, der Podcast heißt ja nicht Pfeiffers Patientinnenakte, wie viel ich dann erzählen soll, ohne dass die Leute sich denken, Alter, jetzt ist die zurück und jetzt geht's schon wieder um diese Scheiße und nicht um Fußball. Aber ich hatte ja nochmal einen stationären Krankenhausaufenthalt, der tatsächlich auch geplant war. Also bei der Diagnose damals im November 24, da kriegst du dann so einen Zeitplan. Und der sieht dann im Wechsel stationäre und nicht stationäre, also ambulante Krankenhausbesuche vor, eben bis jetzt zu dem im März. Und dann die Kontrollen, die weiteren sind dann jetzt, ist das die rechte Hand? Ja, klopf auf Holz, nur noch ambulant, hoffentlich. Also das war die letzte geplante stationäre Geschichte und weil das ja bei Schilddrüse immer die Geschichte mit der Radioaktivität ist, wird man dann also wieder behalten auf der Station, weil man halt dem Strahlenschutzgesetz unterliegt. Ich komme jetzt gerade da leider nicht dran. Lustigerweise, bevor ich das erste Mal in dieser Klinik war, eine Karte bekommen von meiner besten Freundin, wo sie irgendwie geschrieben hat, sie hat immer schon meinen Strahlen gesehen. Und als ich das erste Mal in der Klinik war, habe ich mein Buch aufgemacht und hatte vorher ewig nicht gelesen mit allem, was los war. Und da ist mir diese Karte als als Lesezeichen quasi entgegengefallen. Und das war auch sehr meta, weil zu dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich gestrahlt. Und nachdem man das halt das erste Mal mit voller Power bekommt, hat man dann anschließend halt nochmal 2 Aufenthalte. Da ist das nicht mehr kurativ, sondern nur diagnostisch. Also dann, wenn du dann hinterher in diese Röhre geschoben wirst, dann sieht man halt aufgrund der Radioaktivität, wie sich das alles so gedingst hat im Körper. Mhm. Genau. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß in die Details gehen, aber es war halt tatsächlich so, dass nach dem Krankenhausaufenthalt nicht sofort alles 100% klar war. Man muss dann schon immer, finde ich, auch einen Schritt so zurückgehen von der eigenen Emotionalität und sagen, okay, ich meine, es geht halt immerhin um Krebs, es ist halt kein irgendwie Schnuppen. Nicht, dass ich Leute mit Schnuppen dissen wollte, könnte auch sehr nervig sein, aber ja, also dann kannst du halt keine 100% erwarten wahrscheinlich. Emotional hat man natürlich eine sehr große Sehnsucht nach so viel irgendwie gutes Feedback wie möglich bekommen. Das Wort positiv hat mir der Krebs irgendwie extrem versaut, weil es halt im Medizinischen irgendwie, ja genau, also es wird mir auch niemand jemals erklären können, wie man sowas Bescheuertes machen kann. Dann war irgendwie so der Zeitpunkt gekommen, nach allem, was los gewesen ist in den letzten anderthalb Jahren, wo ich halt mal komplett zusammengeklappt bin. Ich habe das schon gesehen, als die Ärztin da den Flur runterläuft und dann stand die da in der Tür und meinte, ja, sie müssen leider nochmal in die Röhre, wir brauchen zusätzliche Bilder. Und ich dachte so, fuck. Mir ging es an dem Morgen schon richtig scheiße, deswegen habe ich mir zum ersten Mal überhaupt was zur Beruhigung geben lassen. Und ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht geschafft, mich noch ein zweites Mal da reinschieben zu lassen. Ja, und dann war halt klar, ich muss noch irgendwie weitere Untersuchungen gemacht bekommen und das dauert auch natürlich, weil diese ganzen Geräte sind ja ausgebucht. Und also dann ging irgendwie nichts mehr. Ich hatte das, ich glaube wirklich noch nie, vielleicht vor 20 Jahren, als mein Vater gestorben ist tatsächlich. Das ist einfach so, es war wie so ein Shutdown.
So Stecker gezogen.
Genau. Mhm. Ich bin morgens aufgewacht und dachte so, ne. Es ging einfach überhaupt nichts mehr. Und es war so krass. Und ich meine, ich bin halt bekanntermaßen Freiberuflerin. Also es ist schon ganz cool, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe sowieso nicht viel verdient in den letzten anderthalb Jahren, weil ich halt einfach nicht so arbeiten kann wie vorher. Das dauert noch ein bisschen. Ich meine, das stimmt schon alles, dass man immer sagt, nach so einer OP und nach dieser ersten Bestrahlungsgeschichte und so kann man die meisten Dinge wieder machen, aber der Körper braucht halt einfach. Der Körper braucht, um sich zu erholen, der Kopf braucht, um sich zu erholen, die ganze Psyche braucht, um sich zu erholen. Und das ist so krass, dass wir in diesem kapitalistischen System halt einfach ja immer weitermachen, weil wir irgendwie müssen. Also wenn ich denke, was ich in den letzten anderthalb Jahren abgerockt habe, greife ich mir eigentlich an den Kopf, so, weil ich mich frage, warum, ja, wieso habe ich mich nicht einfach mal ein halbes Jahr ins Bett gelegt? Aber die Antwort ist halt, weil es nicht wirklich gegangen wäre. Ja, und insofern war das schon jetzt nochmal viel. Und dann habe ich ja auch mit dem Amanal Petros zusammen seine Autobiografie geschrieben. Da hätte ich eigentlich Abgabe gehabt. Das fiel dann in diese Zeit.
Macht man dann auch mal eben noch so.
Genau, und also da ging dann halt auch gar nichts mehr. Und ich meine, zum Glück ist das mit dem Verlag echt super. Und vor allen Dingen mit dem Martin, meinem Lektor, der mich ja schon kennt von der Zusammenarbeit an dem Buch mit der Alex Popp, also der auch so ein bisschen weiß, was er dann kriegt, wenn ich was abliefere und so. Und dann konnten wir das zum Glück alles klären. Und mittlerweile ist es jetzt auch so, dass das, was da noch an Untersuchungen nachgekommen ist, eben alles soweit gut gelaufen ist und beruhigende Ergebnisse produziert hat. Aber ich merke schon, ich habe jetzt, und dann bin ich auch fertig mit dem Thema, aber ich habe jetzt neulich zufällig, lustigerweise, als ich für was ganz anderes, sowas total Simples, Allergien oder so, in der Apotheke Medikamente geholt habe, lag da die Apothekenumschau. Und da ging es genau um das Thema Krebs und wie Menschen nach einer Diagnose und nach dieser Akutphase, in der sie eben als erkrankt gelten, eigentlich so den Weg ins Leben zurückfinden. Aha. Und dass das sowas ist, worüber gar nicht viel gesprochen wird, weil also früher sind viel mehr Menschen einfach gestorben an Krebs und hey, ich bin sehr froh, dass das heute also nicht mehr so ist. Aber so diese ganze, was man eigentlich auch vielleicht auf einer psychologischen Ebene an Nachsorge bräuchte. Also ich kann ja froh sein, dass ich da irgendwie versorgt bin. Auch das ist ja heutzutage irgendwie nicht einfach. Und also stattdessen will man jetzt der ganzen Berufsgruppe da irgendwie Gelder kürzen und so. Naja, genau. Und da gibt's halt noch viel zu wenig, abgesehen von vielleicht sowas wie Selbsthilfegruppen und so, was ehrlicherweise halt überhaupt nicht mein Ding ist. Und ja, hat ja nicht jeder einen Fußball-Podcast, wo sie dann über das Thema sprechen kann. Nein, aber also ganz im Ernst, da gibt es halt zu wenige, zu wenig Unterstützung letztlich und auch so ein bisschen dieses, ja, wie soll ich das sagen? Also ja, letztlich wie so eine Form der Nachsorge, die darüber halt hinausgeht, dass du alle halbe Jahre oder alle Jahre kontrolliert wirst. Und dann muss man sagen, also so fürchterlich das natürlich andererseits auch wieder ist, eine meiner allerbesten Freundinnen hatte einige Monate nach mir eine Krebsdiagnose und wir sind da jetzt quasi zusammen durchgegangen, immer so ein bisschen versetzt und sehen uns jetzt demnächst auch und stoßen miteinander an. Und so schlimm das ist und so sehr wir es der jeweils anderen gewünscht hätten, dass sie es nicht hat, das miteinander wuppen zu können, war total krass. Liebe und Küsschen an Tessie von hier aus, die auch das also ganz offen damit umgeht, deswegen kann ich das hier auch sagen, aber ja, das hat mir dann auch wiederum gezeigt, ne, dass das ganz wichtig ist, also weil es hört halt nach dieser Akutphase nicht von einem auf den anderen Tag auf. Und was ich eigentlich sagen wollte mit der Apothekenumschau, da war halt auch so dieses, dass eigentlich alle, mit denen sie da über ihre Krankheit gesprochen haben, gesagt haben, so dieser Zusammenbruch, wo du plötzlich merkst, ich kann einfach nicht mehr, ich brauche mal irgendwie eine Pause, der kommt eigentlich immer, wenn dir alle sagen, okay, jetzt hast du das Schlimmste hinter dir. Das ist so ein bisschen wie, du hast Urlaub und dann wirst du krank. Ja, und ich glaube, das war es jetzt letztlich bei mir. Und dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich, auch wenn ich jetzt hoffentlich das Schlimmste hinter mir habe, insgesamt mal noch ein bisschen kürzer trete. Genau. Und dann ist halt immer noch so die Frage, gehst du weiterhin offen damit um? Gehst du auch offen damit um, wenn du an einem Punkt bist, wo du gerade merkst, boah, fuck, das wächst mir schon ein bisschen irgendwie so über den Kopf. Und also ja, ist ja auch tatsächlich so, auch hier im Podcast ist immer die Frage, spricht man das dann an oder nicht? Andererseits, wenn ich hier wochenlang irgendwie nicht da bin, dann denke ich auch, ich habe auch keine Lust, dass Leute sich dann irgendwas denken, was schlimmer ist als eigentlich die Tatsachen und so. Muss man schon auch immer einen neuen Weg finden. Aber letztlich, der Weg entsteht beim Gehen und ohne jetzt zu pathetisch zu sein, das Hauptding ist ja, dass der Weg weitergeht. So, alles andere hätte mich echt genervt. Ich meine, du hättest dann, hier habe ich ja gesehen, mich super easy ersetzt und einfach Backline-Friends gemacht den Rest deines Lebens. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich noch da bin.
Ich bin sehr, sehr froh, dass du noch da bist. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt wieder miteinander podcasten. Und ich finde auch, auch wenn das bestimmt auch nicht einfach ist, diese Offenheit mit dem Thema, die du da hast, auch total gut. Also gerade auch, was du jetzt vorhin erzählt hast mit diesem, dass dann ein Bruch dann irgendwie so danach kommt und dass es in diesem Artikel in der Apothekenumschau auch so ein Thema war. Also weil so aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich das halt eben auch, dass es so, es ist dann so einerseits so dieses, dass dann von den Leuten natürlich was abfällt, aber dass es dann eben auch diesen, ja, wie so Einbruch halt eben gibt und dann nochmal so eine ganz eigene Phase dazu und das halt wirklich auch diese psychologische Betreuung, die gibt es halt so für, wenn der schlimmstmögliche Fall eintritt und dann da vielleicht das Umfeld drauf vorzubereiten. Aber sobald dann klar ist, dass so, was das andere Medizinische angeht, alles irgendwie einigermaßen in Ordnung oder vielleicht sogar sehr in Ordnung ist, hören Dinge dann auf. Und ist ein Problem. Deswegen, klopft Judy da ruhig mal auf die Schulter. Ich kann das jetzt hier aus der Ferne nicht.
Ich kann aber allen nur empfehlen, die sich ein bisschen damit befassen wollen oder die vielleicht auch in einer Situation sind und sich fragen, wo gibt's denn Menschen, die öffentlich auf eine Art und Weise damit umgehen, die mir vielleicht helfen könnte, der ALU zu folgen und ihrem Insta-Account danach, der Tag, wo sie in den letzten Jahren über ihren Brustkrebs und das, wie sie und auch vor allen Dingen mit ihrer Familie damit umgegangen ist und weitergeht, ist eine ganz andere Bubble hier, so FamilienbloggerInnen, aber ist, finde ich, ein toller Account. Die ALU ist sowieso super, hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig habe, Mein Krebs, meine Familie und ich. So ist es, glaube ich. Mhm. Ich kann mir Buchtitel ähnlich gut merken wie Namen. bestellt euch das gerne und lest das. Und liebe Grüße an die ALU auch von dieser Stelle. So, und jetzt geht's aber mal wieder zum Fußball. Annika, wie war denn deine Woche? Wie sieht's denn aus? Du hast dich mit der, mit der U19 geschwoft als einzige Journalistin auf der ganzen Welt.
Ja, also so weit ging's dann vielleicht nicht, aber ich habe das halt hier so ein bisschen begleitet. Das war ja quasi bei mir vor der Haustüre. Ich fand so einfach erstmal dieses ganze Konzept total gut, was sich die UEFA da ausgedacht hat mit diesen Mini-Turnieren, die dann halt in einem Land gehostet werden, damit nicht ganz so viel hin und her gereist werden muss. Und das hat sich dann hier echt angeboten. Also ich persönlich bin nicht nach Velbert gefahren, aber ich kenne wirklich Leute, die dann halt so erst zu dem einen Spiel und dann irgendwie kurz rüber nach Velbert gefahren und zu dem anderen Spiel auch noch gegangen sind, wenn da so das machbar war. Ja, und sie haben sich qualifiziert für die EM. Es war außer mir wirklich niemand anderes an Journalisten oder Journalistinnen da. Es war ein bisschen schade. Ich habe dann zwischendurch noch meinen Vater dazu rekrutiert, dass der mir manchmal ein bisschen hilft, mit auf die Rückennummern zu achten, weil es gab noch einen Menschen von der UEFA, der für die UEFA getickert hat und der hatte manchmal so Sachen, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt so ganz korrekt war, und man selber, wenn man dann ja so mit auf die Action achtet, aber sich eben auch Notizen macht und schreibt, dann ist manchmal eine Situation so schnell vorbei, dann ist man sich gar nicht mehr sicher, was man da eigentlich gesehen hat. Und so hatte ich dann ein zweites Paar Augen. Das war sehr, sehr gut und sowieso ja auch immer sehr nett. Genau, und habe zwei Artikel für die Bolzi geschrieben, einmal zum Auftaktspiel und dann zu dem gegen Frankreich, wo sie sich dann ja letztendlich auch qualifiziert haben. Konnte da auch mit Rosa Rückert und Melanie Behringer sprechen nach dem Spiel.
Absoluter Premium-Content. Deswegen solltet ihr die Worlds-Tribüne lesen und unterstützen, damit die Annika solche Texte schreiben kann, die man wirklich und ohne Scheiß sonst nirgends bekommt.
Ja,
Nur die Mädels, die U19, ne? Also,
In dem Fall kann man das tatsächlich wirklich ohne irgendeine Übertreibung so sagen.
Ist nicht das erste Mal, Annika, dass man das so sagen kann.
Ja, nee, also es war toll. Also es war sportlich, hat es auch Spaß gemacht, fand ich. Sie hatten natürlich auch so Phasen in den Spielen, die dann mal nicht so gut waren, aber wo man dann ja auch so weiß, so ja, das sind halt junge Spielerinnen, das ist dann alles noch nicht so konstant wie, ich sag jetzt mal, bei Bundesligaspielerinnen oder so gestandene Nationalspielerinnen, wobei man da ja auch so ein paar Fragezeichen nach den jüngsten Spielen dran machen kann. Aber das war toll. Also ich hatte einfach das Gefühl, das ist wirklich eine richtig schöne Gruppe. Also so alleine schon jetzt auf dem Platz, ich meine jetzt gar nicht das Zwischenmenschliche, das kann ich ja überhaupt nicht beurteilen, aber einfach so wieder auf dem Platz miteinander verteidigt und nach vorne gespielt wurde und dass man auch so bei jeder, ich kannte jetzt ja auch alle nicht so vorher, weil viele eben auch in der zweiten Bundesliga sind und dann da irgendwie bei Zweitvertretung oder so oder bei Erstligavereinen vielleicht noch nicht ganz so viele Minuten bekommen haben, und dann lernt man dadurch dann ja dann auch die Spielerinnen so ein bisschen kennen mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, was halt so die Profile sind, und es passte halt einfach sehr, sehr gut zusammen. Es war für mich auch taktisch eigentlich sehr stimmig. Ich finde, man hat da sofort auch irgendwie so gesehen, was der Plan war. Das ist auch nicht immer so unbedingt der Fall. Und ja, ich fand dann natürlich auch cool, die anderen Länder zu sehen. Also Irland habe ich zweimal gesehen, weil ich da auch bei dem Spiel von Irland gegen Frankreich war. Und das war auch so ein Erlebnis für sich, weil da waren dann natürlich viel weniger Leute im Stadion. Das waren irgendwie nur so 80 bis 90. Und die meisten davon waren halt Familien von den Spielerinnen. Und das war einfach sehr, ja, sehr herzerwärmend. So kann man das, glaube ich, kurz zusammenfassen.
Schön.
Möchtest du auch noch was über deine Fußballwoche erzählen oder?
Ich hielt es für eine gute Idee, nachdem ich Mittwochabend das Manuskript abgegeben habe, mich Donnerstagmorgen in den Bus zu setzen und nach Straßburg zu zum Auswärtsspiel von Mainz 05, liebes Lieschen. Das war so, ich habe halt durch die letzten Wochen von diesen europäischen Spielen sehr viel verpasst. Auswärts war ich sowieso nicht. Und jetzt war halt irgendwie klar, okay, da gibt es irgendwie die Möglichkeit. Ich hatte also schon ein reguläres Ticket und dann war aber klar, es wird noch so eine Mitgliederfahrt angeboten, wo man sich noch bewerben kann und sich dann halt nicht kümmern muss um, wie komme ich hin und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich, ach komm, ein Freund von mir meinte, wollen wir uns zusammen bewerben, du wirst dann halt entweder ausgelost oder nicht. Und wenn du ausgelost wirst, zahlst du das logischerweise ganz normal, also weil sonst würde ich es ja auch nicht machen. Aber es sind ja viel mehr Menschen, die dahin wollten, als Tickets, die zu vergeben waren. Und dann sind wir tatsächlich ausgelost worden. Und dann dachte ich an dem Tag schon so, und dann habe ich mich direkt total geschämt, weil ich dachte, 1 Million Menschen möchten da unbedingt hin und ich sitze hier und kriege diesen Anruf und der Mensch am anderen Ende sagt so, na und, wie ist die Überraschung gelungen? Und ich so,
Ich kenne sowas, aber so, also dass man, wenn man in so einer Situation ist, wo eigentlich alles too much ist, so das Bedürfnis hat, sowas zu machen und sich dann aber gleichzeitig damit irgendwas vor die Nase legt, womit man sich überfordert.
Genau, das ist genau der Punkt. Also weil man will ja so zurück in irgendwie das Leben und zu den schönen Dingen. Und dann war das Hinspiel ja absolut fantastisch. Es war so schön, das Hinspiel gegen Straßburg. Und dann bin ich da raus aus dem Stadion und dachte so, yes, ein Glück habe ich das gemacht. Und so am Mittwoch, nachdem ich abgegeben hatte, dachte ich so, ach ja, wird schon schief gehen. Und dann war das aber wieder so ein Druckabfall. Und dann bin ich am Donnerstagmorgen aufgewacht und dachte so, boah. Und es war dann aber lustig. Also es war schon schön, irgendwie zu fahren und mal irgendwie so unter Menschen und gleichzeitig war es aber halt, es gibt so Sachen, die sind dann das Schlimmste und das Beste, was dir in einem bestimmten Moment passieren kann. Boah, und dann sind wir da, ich vergesse dann immer, dass in Frankreich sind die noch nicht so weit mit dem, dass nicht alle Menschen von morgens bis abends Fleisch essen wollen. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, was zu essen bekommen, zu bekommen. So, wenn du dann sagst, du hättest gerne was ohne Fleisch, dann sagen die ja, hier ist Huhn und Fisch. Ja, also. Und damit helfen sie mir nicht wirklich weiter. Und dann sind wir da durch die Straßen gelaufen und wollten dann da so Richtung Stadion und dann war da so eine Gruppe von Fans und dann dachte ich, ja, guck mal, hier der Fanmarsch und plötzlich war so, ging so links und rechts von uns zu mit Polizei. Ich so, ja, bitte, das, wir wollten hier so und die Polizei, und ich meine, es ist ja dann wie hier natürlich, ne, die reden nicht mit dir. Und dann waren wir in so einem Kessel gelandet, weil es da offensichtlich eine Trennung der 05 internen Fangruppen gab, aus Gründen, die ich also mit gewissem Hintergrundwissen durchaus auch verstehen kann. Nur sind wir halt dann natürlich völlig fehl gewesen. Und zwar halt auch also sehr offensichtlich, dass halt von den Leuten, die sie da dann über Stunden in also Zentimeter Trippelschrittchen zum Stadion begleitet haben, halt also ich würde mal sagen, locker die Hälfte der Leute hatten damit überhaupt nichts zu tun und wollten einfach nur gechillt halt zum Stadion laufen. Und also Spaß macht das nicht. Dann sind die da halt durch so schmale Gassen gegangen. Vorne die Polizisten, an der Seite der die Polizisten, hinten die Fahrzeuge. Also 5, 6 locker Polizeifahrzeuge, große Buschen, Wasserwerfer, was weiß ich nicht was. Und ich dachte so, ey, so ist das also, wenn man als Fußballfan auswärts fährt. Man hat es ja noch in Erinnerung und man liest es ja auch jedes Wochenende, aber ja. Und also keine Chance, da irgendwie rauszukommen. 2 Jungs sind dann zwischendurch, weil das halt alles durch so enge Gässchen in Straßburg ging, in so einen Laden reingewitscht. Einfach nur, weil sie da raus wollten. Ey, da sind denen 5 Polizisten hinterher und haben die aus diesem Laden rausgerobbt, wo ich so dachte, wir wollen einfach nur ein fucking Fußballspiel sehen. Könnt ihr alle mal irgendwie chillen? Und das ist halt echt ätzend an diesen Auswärtsfahrten. Also das halt einfach so eine ja, dass so eine komplette Gruppe quasi, oder nicht nur quasi, dass so eine komplette Gruppe dann auf die Art und Weise drangsaliert wird, muss man ja letztlich sagen, weil die meisten der Menschen, die in dieser Gruppe drin waren, hatten nichts mit dem zu tun, was die Polizei da irgendwie glaubte, rausgefunden zu haben über rivalisierende Fangruppen oder. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, waren dann da so 3 Jungs, die waren also hacke stramm gesoffen und haben da war eine Polizistin dabei, haben sich dann immer, wenn wieder abgebremst wurde, von hinten so gegen die Polizistin fallen lassen und haben dann da irgendwie rumgekichert und so. Und einer von den Polizisten ist dann halt zu ihnen hingegangen und hat ihnen erklärt, hier ne, Abstand halten und so. Dann haben sie so getan, als könnten sie kein Englisch, haben sich da irgendwie lustig gemacht, haben sich wieder besoffen gegen die fallen lassen. Und also da merke ich dann halt auch, das ist alles gar nichts für mich. Ich war da irgendwie so anderthalb Meter abseits und dachte, eigentlich ärgere ich mich sehr über die Polizei, aber jetzt ärgere ich mich gerade auch wirklich sehr über euch. Und wie dumm kann man denn sein, Leute mit einer Waffe zu provozieren? Ja, könnt ihr es vielleicht mal irgendwie sein lassen? Also das war nicht schön. Und okay, über das Spiel brauchen wir gar nicht reden. Und über das, was nach dem Spiel passiert ist, sprechen wir dann ja nachher noch. Also sagen wir es so, die Fußballwoche wurde ein bisschen dadurch gerettet, dass Mainz 05 dann am Sonntag im abschließenden Spiel des Spieltages noch einen Punkt geholt hat bei Mönchengladbach. Und was ja tatsächlich also jetzt schon länger sehr, 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 sehr schön ist, wieder nach einem kurzen Knick sind die Spiele der Frauen. Da muss man mal gucken, was in der zweiten Liga der Frauen jetzt eigentlich auch so mit Lizenzen und so bei den Vereinen passiert. Müssen wir vielleicht auch nochmal demnächst drüber sprechen. Also weil, am Ende steigen die noch aus Versehen auf. Wobei das Team möchte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aufsteigen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Verein so 100% irgendwie begeistert davon wäre, wenn das jetzt sofort schon passiert, weil das ja dann auch immer eine finanzielle Verpflichtung ist. Aber ich muss sagen, ich würde es ja sehr feiern.
Ja, ich finde es aus dem Grund auch sehr, sehr lustig. Ich fände es natürlich dann nicht so lustig, wenn das jetzt so ist, dass Sand vielleicht eigentlich sportlich aufsteigt und es dann sozusagen weitergereicht würde, nur weil die halt die Lizenz für die erste Liga nicht bekommen, was ein großes Problem werden könnte.
Ja, aber das wäre tatsächlich also das Szenario, ne? Also weil zweite werden sie nicht mehr.
Ja. Ja, wir werden das mal im Auge behalten, du ja sowieso. aber sowieso, wie es da so in der zweiten Liga so weitergeht. Ich habe heute mich auch nochmal geguckt, weil ich wissen wollte, wie es eigentlich um die Turbine steht. Und die hat es
mit ihren geilen Pressemeldungen.
Die haben es jetzt auf jeden Fall von den Abstiegsplätzen mal wieder runtergeschafft und haben ein Restprogramm, was so darauf hoffen lässt, dass sie es vielleicht auch noch schaffen mit dem Klassenerhalt. Ja. Gut, aber dann denke ich, gehen wir mal weiter zu den Hauptthemen. Ich glaube, das Thema, um das man nicht herumgekommen ist in den letzten Tagen, war, dass wir die erste weibliche Trainerin in der Männer-Bundesliga haben mit Marie-Louise Ether. Allem, was da dann irgendwie so an Diskussionen und Berichterstattung und so weiter dranhing. Ich glaube, man kann als erstes auf jeden Fall erstmal auch jetzt noch sagen, so dass es eine sehr gute, positive Sache natürlich ist. Also herzlichen Glückwunsch, es ist sehr, sehr cool. Ich fand auch schön, dass das von der Fanszene sehr gefeiert wurde und es gab auch viele andere gute Reaktionen drauf, aber ja, trotzdem haben wir uns entschieden, auch nochmal über die nicht ganz so coolen Seiten oder Reaktionen zu sprechen, weil sich da doch irgendwie einiges angesammelt hat. So kann man das, glaube ich, ausdrücken, oder?
Ja, schon. Also ich finde, da ist so viel drin und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns da jetzt auch nicht verlieren. Aber also wenn man mal anfängt damit, dass eine der häufigsten Reaktionen war, dass man lesen konnte, der Verein sei total mutig, habe ich mir immer so gedacht, nein. Also wenn überhaupt jemand mutig ist, dann ist es die Trainerin, weil die Trainerin weiß nämlich genau, was sie an Reaktionen auch sexistischer und beleidigender und persönlicher Natur bekommen wird. Und es ist von ihr einfach cool as fuck zu sagen, ja, ich mache das. Dass der Verein es macht, ist konsequent so. Die nehmen die beste Person für den Job, also das ist mal so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist lustig, dass immer, wenn man über die Quote spricht, irgendwelche Theken, Martins und Günthers sich hinstellen und sagen, es geht immer nicht ums Geschlecht, es geht nur um die Kompetenz. Aber wenn dann eine kompetente Frau einen Job übernimmt, von dem sie der Meinung sind, dass den ein Mann übernehmen sollte, dann ist so, Alter, wie könnt ihr da eine Frau hinstellen? Also da geht's dann plötzlich ums Geschlecht. Das ist so das Zweite, was ich interessant fand zu beobachten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache, die mich wirklich geärgert hat, ist, dass man gemerkt hat, dass es jetzt Leute gibt, die sich darüber profilieren wollen, Äußerungen zu veröffentlichen, wie toll das ist und dass man ETA doch in Ruhe lassen soll. Also wenn ich denke, wie viele Menschen im Fußball, wir als JournalistInnen, dann Gruppen wie F-in, wo es also auch drum geht, ne, Safe Spaces im Fußball zu haben für alle Personen, die nicht cis-männlich sind. Auch weibliche Ultras, auch durchaus Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, also so jemand wie die Taya, die das über Schiris irgendwie und die Abbruchquote und Ausstiegsquote von Frauen im Schiriwesen viel forscht. So viele Menschen, die immer und immer wieder sagen, es gibt einen krassen Sexismus im Fußball und das ist ein Problem und wir müssen drüber sprechen und wir müssen gemeinsam dagegen ankämpfen. Und so viele gerade männliche Kollegen, aber auch in anderen Bereichen vom Fußball, Männer, die immer so sagen, oh Gott, diese Feministin wieder mit ihrem Sexismus, naja, okay. Ja. Und jetzt aber, wo alle Augen auf Marie-Louise ETA sind, was sie sich sowas von verdient hat, und wo dieses Thema plötzlich irgendwie auch als ein solches wahrgenommen und irgendwie gelabelt wird, gibt es dann lauter Leute, die so Videos machen, so, hier, wir müssen mal reden, also wir müssen mal uns angucken, was da für ein Sexismus jetzt kommt. Sexismus ist böse, 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 müsst ihr bitte sofort sein lassen. Und ich denke mir so, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Jetzt plötzlich macht ihr irgendwelche pfiffigen Reels, weil ihr denkt, sie gehen vielleicht viral oder ja, keine Ahnung.
Oder
was.
Auch selbst so Kommentare auch in sozialen Medien. Ich habe das bei mir selber festgestellt, dass mir da an mancher Stelle ich mich wirklich sehr beherrschen musste, wenn ich dann festgestellt habe, dass Kolleginnen was dazu geschrieben haben, zu dieser Entscheidung, wie toll sie die finden und was das vielleicht für die Zukunft bedeuten könnte. Und wenn dann darunter Männer so Mansplainy-Kommentare schreiben, wo sie dann irgendwie die ganzen Zahlen, die FKM erfragt hat oder so, halt auch noch nicht mal auf die Reihe kriegen, ja. Zum Beispiel, und dann aber der journalistischen Kollegin erklären wollen, warum das alles jetzt bestimmt nicht einfach so weitergeht mit den Trainerinnen im Männerfußball. Ja, ja. Also, ja.
Ja, und also dann eine Sache, die ich auch noch ganz wichtig finde anzumerken, ist, dass man immer wieder dann liest, dass ETA halt ein Vorbild sein kann für kleine Mädchen. Und ich finde, wir müssen wegkommen von diesem, dass wir sagen, also natürlich ist es wichtig, sich selber zu sehen, ne? You can't be what you can't see. Also für kleine Mädchen zu sehen, da ist eine Frau, die als Trainerin arbeitet, das hat auf jeden Fall eine riesige Bedeutung, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Aber ich finde trotzdem, wir müssen aufhören, Frauen, die einen exzellenten Job machen, immer nur als Vorbilder für kleine Mädchen zu labeln, weil die können ein Vorbild für alle sein. Also auch vielleicht für alle, die in einem Bereich unterwegs sind, in dem sie sich nicht zugehörig fühlen. Es gibt ja für kleine Jungs genauso Bereiche, in denen sie sich nicht zugehörig fühlen. Sprich, ETA kann jetzt ein Vorbild sein für alle Menschen, die gerne irgendwo hin möchten, wo man ihnen eigentlich sagt, du gehörst hier nicht hin, hier ist irgendwie kein Platz oder kein Raum für dich, wäre ein Punkt, den ich noch sehr, sehr wichtig finde. Und ja, ich meine, worüber wir es ja auch schon hatten und was auch also insgesamt schon Thema gewesen ist in den letzten Tagen, eigentlich hatten sie ja gerade kurz vorher sie groß schon angekündigt als Trainerin des Frauenteams in der kommenden Saison. Und das ist schon erstaunlich, wie also gerade Horst Held, aber jetzt mittlerweile auch Dirk Zingler dann die Tür aufmachen dazu, dass es durchaus auch sein könnte, dass sie jetzt einfach bei den Männern bleibt. Mhm. Also sie als Interimstrainerin zu haben prinzipiell und zu sagen, wenn das gut läuft, dann bleibt sie Trainerin über die Saison hinaus. Das wäre ja das ganz normale Vorgehen und das würde ich dann auf jeden Fall auch begrüßen. Aber jetzt ist es also zum einen so, dass das eine Respektlosigkeit ist gegenüber des Frauenteams, zu sagen, ach so, wir hatten eine Trainerin für euch gefunden, aber jetzt gehen die Männer erstmal wieder vor, also dann für euch finden wir schon jemanden, das geht halt so nicht. Und zum anderen gibt es ja dann jetzt mittlerweile die Aussage, dass es irgendwie hieß, also wenn sie es gut macht, dann bleibt sie bei den Männern und wenn sie es nicht gut macht, dann schicken wir sie zu den Frauen. Was dann also, selbst wenn es nicht so gemeint war, ja, muss man halt irgendwie drüber aussagen, drüber nachdenken, was man mit solchen Aussagen irgendwie anstößt. Das hat dann schon wieder so eine Wie war das damals bei Gladbach mit Heiko Vogel? Zur Strafe trainierst du ein Frauenteam? Also
ja, also zumal, ich kann das Zitat von Zingler gerne einmal in voll im Wortlaut vorlesen, weil ich finde, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also Zitat, wenn sie richtig gut ist, dann bleibt sie bei den Männern. Wenn sie nicht so gut ist, geht sie zu den Frauen. Diese Diskussion führe ich gar nicht. Es ist immer eine fachliche, inhaltliche Entscheidung, wer welche Mannschaft trainiert, und sie mit dieser Diskussion zu begleiten, da tun wir ihr und auch dem Frauenfußball insgesamt einen Bärendienst. Was sowas ist, wo man sich dann wirklich fragen kann, so ja, warum macht ihr selbst diese Diskussion dann überhaupt auf? Also klar, wurde das angeleitet von einer Frage an Horst Held auf dieser Pressekonferenz, aber man kann das doch dann ganz anders moderieren und muss es doch dann nicht selber zu so einem Thema in der Form machen.
Das ist halt auch das, was ich nicht verstehe. Also natürlich ist das Thema da, aber dann kann man doch auch einfach sagen, passt mal auf, Marie-Louise Ether war vorgesehen als Trainerin für unsere Frauen nächste Saison, mhm, und wir finden, dass es den Frauen gegenüber nicht respektvoll ist, wenn wir diese Diskussion jetzt führen. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir alle mit den jeweilig im Amt befindlichen TrainerInnen die Saison zu Ende bringen, und dann setzen wir uns zusammen und vorher äußern wir uns zu dem Thema nicht und würden euch auch bitten, das irgendwie so zu respektieren. Irgendwie sowas. Aber gerade so dieses mit dem, wenn sie es gut macht, bleibt sie bei den Männern, wenn sie es nicht so gut macht, geht sie zu den Frauen. Ja. Auch so Berichte, in denen dann quasi so gesagt wird, das war jetzt total wichtig, aber auch dann nicht so ganz cool, weil sie nicht gewonnen hat. Also ehrlich gesagt finde ich für diese Premiere, natürlich hätte sie sich sicherlich gewünscht zu gewinnen, aber ob sie jetzt ihr erstes Spiel gewinnt oder nicht in dieser absoluten Trailblazer-Rolle, die sie ja nicht nur in Deutschland, also sondern in den europäischen Top, in den 5 europäischen Top-Ligen insgesamt, ist sie ja die erste, scheißegal, wirklich, wie das Spiel ausgeht, für die Bedeutung dieser Geschichte spielt das überhaupt keine Rolle. Natürlich wird sie dann künftig genauso wie alle anderen gemessen an den Ergebnissen. Dafür ist es halt eben Sport, da geht es um die Ergebnisse. Nicht nur, geht ja auch so ein bisschen darum, was auf dem Platz sonst passiert. Aber ja, unterm Strich richtig, richtig, richtig gut. Und ich finde es auch, letzter Kritikpunkt tatsächlich, diese dann wiederum Kommentare teilweise mit, naja, man wird davon erstmal jetzt nicht so viel sehen und bla bla bla. Ja Leute, dann arbeitet doch jetzt endlich mal an den Strukturen, weil man muss ja sagen, ETA hat es nicht dank, sondern trotz der bestehenden Strukturen geschafft, da anzukommen, wo sie angekommen ist. Das ist eine Wahnsinnsleistung.
Ja.
Und dann ändert doch bitte endlich die Strukturen, macht sie durchlässiger, fördert Frauen mehr, holt mehr Frauen in die Top-Ausbildung für die TrainerInnen-Scheine und hört auf, euch jetzt alle hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, aber bla bla bla, hört doch mal auf rumzuabern, macht doch mal was, um es zu ermöglichen, dass sie eben, dass es nicht so wird wie bei Bibiana Steinhaus, ja, dass dann also 100 Jahre lang irgendwie niemand nachfolgt. Geht endlich an die fucking Strukturen so.
Ja. Mic drop.
Das war's von mir. Mein Redeanteil für heute ist erledigt.
Nein, das meinte ich damit gar nicht, aber ich meinte.
Doch, aber ich
habe dem jetzt an der Stelle nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ein bisschen schlecht, weil ich nicht über Mainz 05 sprechen kann und also nicht so viel zumindest, was da nach dem Spiel in Straßburg noch so von sich vor sich gegangen ist. Also ein bisschen was habe ich mitbekommen, aber ehrlicherweise halt auch vor allem durch dich. Und dann habe ich die Berichterstattung gesehen und dachte mir so, okay, that's one way to frame things. Oh. Aber ja, wie würdest du zusammenfassen, was passiert ist?
Ich dachte, jetzt redest du erstmal. Okay, dann rede ich weiter. Also, die Straßburger, das ist ja mittlerweile auch so ein Farmteam hier, Multi-Club Ownership.
Mhm.
Die Fans haben dagegen auch im Hin- und im Rückspiel demonstriert, protestiert, nicht demonstriert, protestiert und immer die erste Viertelstunde nicht mit angefeuert, also die Szene. Das ist ja schon mal gut. Schon, glaube ich, so ein Team, was dann auch Schwierigkeiten hat, eine Identität zu finden in dieser Gemengelage. Und nach dem Hinspiel, was Mainz 05 ja 2-0 gewonnen hat, gab es schon Provokationen und dann auch so leichtes Handgemenge. Und nach dem Rückspiel, was Mainz 0-4 verloren hat, gab es das dann erst recht. Da ist einer von den Straßburger Spielern, Godot heißt der, zu den Fans von 05, also in die Ecke von den 05-Fans gerannt und hat sein Trikot auf die Eckfahne und hat damit rumgewedelt. Also super dumm, einfach provoziert. Und ich würde mir ja wünschen, dass sowas einfach sportlich gelöst wird, nämlich, dass der Knabe für die verbleibenden 3 Spiele gesperrt wird. Ende Peng, weil er sich unsportlich verhalten hat und weil sowas nicht geht. Und Amiri, der, muss man sagen, zu den wenigen Mainzern an dem Tag gehört hat, die versucht haben, irgendwas zu reißen, sichtbar. Der war sehr spät, also erst zweite Hälfte dann eingewechselt wurde, weil er ja lange verletzt war jetzt auch. Der stand halt komplett unter Strom und ist dann dahin gerannt und hat den von hinten halt so in den Nacken, auf den Rücken geschlagen und rumgeschubst. Und andere Spieler sind dann dazugekommen. Es sind dann auch Spieler dazugekommen, die versucht haben, Gespräche zu führen von den Straßburg-Spielern, haben dann auch welche versucht zu deeskalieren. Es gab aber eben auch Spieler, die also weiter eskaliert haben. Und es wurde dann sehr viel geschubst und irgendwo dagegen gedrückt und was weiß ich nicht was. Und initial war es aber halt eben auch so diese Schläge auf die Rückseite dieser Person, also ob da jetzt Nacken oder Rücken oder was auch immer getroffen wurde. Und dann hat sich sehr schnell die Sichtweise rauskristallisiert. Die 05-Spieler hätten da die Ehre der Fans verteidigt, so wurde es dann an vielen Stellen benannt. Und selbst Leute, die das so nicht geframed haben, haben das dann mal deutlicher, mal weniger deutlich auch dann so teilweise mit so einem, ich würde mal schon sagen, sehr deutlichen Non-Menschen kritisiert, dass Personen, ich zum Beispiel, das kritisiert haben, wie sich der Amiri aufgeführt hat und so gesagt, naja, die Spieler, die stehen da halt irgendwie unter Strom und das sind sehr starke Gefühle, die da in denen arbeiten und so weiter. Und ich habe in Straßburg noch am Freitag schon eine längere Story dazu gemacht und dann am Samstag, nachdem also bei mir einige Reaktionen ankamen mit, wie dumm das ist und täte einem ja leid, mir widersprechen zu müssen, aber so ein Blödsinn und natürlich auch, dass ich das ja nicht verstehen kann, was also in Männern so für Gefühle arbeiten beim Fußball und so weiter. Und ich finde halt, man muss das mal ganz klar sagen, wenn es um Gewalt geht, dann gibt es nicht irgendwie a thin line, auf der man irgendwie laufen kann, sondern also dann ist die Linie halt ganz klar und dann zu sagen, das ist ja nicht richtig Gewalt, das sind ja nur Jungs untereinander und dieses Boys will be Boys und das war ja nicht böse gemeint und davon kann man ja nicht ableiten, dass der auch bla bla bla. Ich meine, wie oft haben wir in der Vergangenheit auch über Fußballer geredet, gegen die es Vorwürfe von unterschiedlichen Gewaltformen gab und in dem Moment, wo du sagst, das war, weil der in der Situation seine Gefühle halt nicht im Griff hatte und das kann man doch verstehen und du hast sowas ja noch nie erlebt, wie irgendwie viel Adrenalin da im Körper ist nach so einem Spiel und ladi-ladi-ladi-la, will ich alles nicht hören einfach. Gewalt ist einfach nicht okay. Und wenn ich sage, in der Situation ist es okay, dass er eine andere Person schlägt, weil er halt emotionalisiert war, in welcher Situation, wo ziehen wir dann die Grenze und was machen wir dann das nächste Mal, wenn er irgendwie seiner, nicht jetzt Amiri als Person, aber wenn ein Spieler, der sich so verhält, das nächste Mal dann irgendwie einer Frau eine schallert und dann heißt es hinterher vielleicht auch, naja, die hat den provoziert oder der war halt emotional erregt oder was weiß ich nicht was. Und es ist so absurd, in wie vielen Situationen sich Frauen anhören müssen, dass sie zu emotional sind für dies und das sie ja sich nicht regulieren können und ihre Gefühle nicht im Griff haben, weil Hormone, Und aber wenn Männer irgendwie schubsen und hauen und keine Ahnung was, dann ist es okay, weil die Gefühle haben sie überwältigt. Nein, einfach nein. Ich finde es krass, wie einseitig diese Diskussion geführt wurde. Ich habe jetzt auch, ich weiß aber, ist glaube ich noch nicht erschienen, habe auch eine Kolumne drüber geschrieben für die Lokalzeitung,
wenn sie erscheint, bevor der Podcast rauskommt, können wir den noch verlinken. Aber ja, ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, das herauszustellen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich würde mir dann auch wünschen, dass Vereinsverantwortliche hinterher sagen, das geht so nicht. Ja. Und wir werden da auch drüber sprechen. Und das passiert natürlich auch nicht, sondern dann heißt halt ja, ach, und immer ja, ach, ich kann diese ja, achs nicht mehr hören. Ja, und dann ist irgendwie passiert die nächste Geschichte und alle sagen hinterher, ach, das war aber doch immer so netter. Nee. Und man muss diese, also ich habe dann auch lauter Nachrichten bekommen von natürlich ausschließlich Männern, die dann gesagt haben, hä, wie kann man denn da irgendwie eine Linie ziehen? Ein Mann, der einen Mann schlägt, schlägt noch lange keine Frau. Ein Mann, der seine Gefühle nicht im Griff hat und mit Gewalt reagiert.
Vor allem wegen so einer Lächerlichkeit.
Ja.
Also ich meine, also natürlich ist das unsportlich und man will das nicht sehen, dass jemand die anderen Fans provoziert, und ich verstehe auch, dass man dann, wie du das gemacht hast, dann eine sportliche Strafe dafür fordert. Völlig zu Recht. Aber das ist ja eigentlich, ist es ja nichts. Und wenn dann so eine winzige Sache dazu führt, dass Leute so ausrasten, also das muss man sich mal, finde ich, vor Augen führen, wie absurd das einfach ist.
Weißt du, Annika, wie oft erleben wir in unserem Beruf Provokationen? Mhm. Wie oft werden wir provoziert oder beleidigt oder angegangen, einfach nur dafür, dass wir unseren Job machen? Ich möchte mal wissen, was los wäre, wenn wir jedes Mal, wenn uns jemand dumm kommt in diesem Job, dem einfach eine schallern würden und würden hinterher sagen, ja, sorry, ey, der hat mich provoziert. Ja, also.
Oder halt immer so pampig oder passiv-aggressiv reagieren, so, das ist ja dann auch schon schlimm genug, so.
Ja. Nee, und sich das dann immer so erklären lassen zu müssen, von wegen, ja, also du als Frau, du kannst natürlich nicht wissen, was Fußball in Männern für Gefühle auslöst. Ach so. Ja gut, also wenn eure Gefühle irgendwie euch dazu bringen, andere Leute durch die Gegend zu schubsen, solltet ihr vielleicht mal eine Therapie machen, kann ich sowieso empfehlen. Therapie, prima Sache. Bisschen schwierig heutzutage, jemanden zu finden, bei dem man die machen kann. Aber hey, Grüße, aber keine freundlichen an den Bundeskanzler und sein Kasperltheater.
Ja, aber echt. Ja, nee, so. Also das fand ich auch einfach komplett unterirdisch und katastrophisch. Und dass dann die wunderbaren Hot Takes und Scheißnachrichten dann alle bei dir dann noch landen, weil du es aussprichst, ist natürlich dann auch die Verkettung der Scheiße.
Das Übliche.
Also ja, das Übliche.
Aber ich habe auch viele Nachrichten bekommen tatsächlich von weiblichen Fans, die gesagt haben, danke, danke, danke. Wir haben uns irgendwie gedacht, wir sind die Einzigen. Oder halt dann, also natürlich kommen diese Nachrichten dann im Singular, also dass halt etliche Frauen geschrieben haben, ich dachte, ich bin die Einzige, die das nicht cool findet, und hat mir total geholfen zu sehen, dass es da auch diesen kritischen Blick drauf gibt. Sollte man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ja.
Und auch nicht viele, aber zwei Kollegen, die tatsächlich gesagt haben, ja, wir haben uns auch gefragt, was geht ab?
Ja, das ist doch dann immerhin mal was.
Ja. Möchtest du mal den Blick nach Österreich werfen, Annika?
Genau, wir haben in der letzten Folge, hatte ich mit Sandra schon drüber gesprochen, in den Blitz-News, und es gibt jetzt ja im Prinzip eigentlich einen Nachklapp zum USV Neulengbach, der jetzt aber dann...
Sensationeller Name übrigens, USV Neulengbach.
Ja.
Only in Österreich.
Ja, es ist ein Verein mit sehr, sehr vielen Titeln im Fußball der Frauen, und auch so einer der Vereine, wo eben die Frauen erstklassig spielen und sehr, sehr erfolgreich sind oder waren sehr, sehr lange Zeit, und die Männer unterklassig spielen. Also sie haben nicht so dieses, dass sie, wie man jetzt in Deutschland sagen würde, von einem Lizenzverein irgendwie querfinanziert werden oder so. Genau, und da gab es ja das Thema mit der Lizenz für die kommende Erstligasaison in Österreich, und es ist jetzt eben final entschieden worden, dass Neulengbach keine Lizenz für die Saison 26/27 erhält. Das bedeutet, ja, dass es dann einen Abstieg geben wird, obwohl sportlich eigentlich das nicht danach ausgesehen hat. Und es ist By the way, wusste ich letztes Mal auch noch nicht, das erste nationale Lizenzierungsverfahren in der Form für die österreichische Bundesliga der Frauen. Ja, und nochmal ganz kurz zusammengefasst, was war das Kernproblem? Also Thomas Wirnsberger, der Obmann oder man könnte auch sagen Geschäftsführer des Vereins, hatte ja vor einigen Wochen angekündigt, einen Insolvenzantrag zu stellen für den Verein. Mit der Begründung, dass Sponsorenzusagen ausgeblieben seien und es sei nicht klar, ob der Spielbetrieb in dieser noch laufenden Saison überhaupt fortgesetzt werden könne. Und deswegen sei es eben auch nicht möglich gewesen, die erforderlichen Unterlagen für dieses Lizenzierungsverfahren fristgerecht einzureichen. Und dem hatte dann, das hatten wir letztes Mal ja versucht, so ein bisschen aufzudröseln, die sportliche Leiterin der Frauen, Maria Wolf, eben öffentlich sehr, sehr deutlich widersprochen und hat gesagt, ja, also sie ist mit mehreren Leuten zusammengekommen, es war auch ein Rechtsanwalt involviert und sie haben eben ein Rettungskonzept erstellt und eigentlich wäre der ganze Verein zu retten. Man müsste dann eben auf keinen Fall diesen Insolvenzantrag stellen und diese Unterlagen noch nachreichen für das Lizenzierungsverfahren. So, das Problem ist aber, dafür hätte natürlich die Vereinsführung diese Unterlagen unterschreiben müssen, um fristgerecht Einspruch einzulegen gegen diese Lizenzierungsentscheidung. Da gab es 8 Tage Zeit. Und ja, das ist nicht passiert. Also Maria Wolf wird beim ORF zitiert mit, wir hatten alles vorbereitet, es war mit allen Beteiligten alles besprochen. Das Protestschreiben war fertig, der Obmann und der Schriftführer waren aber nicht zu erreichen.
Das ist echt unglaublich.
Ja, also vor allem, es wird auch noch besser. Spielerinnen und Staff wussten mit Verstreichen der Widerspruchsfrist am 17. April immer noch nicht, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Die Ankündigung ursprünglich war ja, dass es mit dem Männerbereich weitergeht, obwohl die eben unterklassig sind und die Frauen in der ersten Liga spielen. Also wie gesagt, also 12-mal Meisterin, 10-mal den Pokalsieg, Pokal gewonnen. Ist schon eine
quasi
Hausnummer.
Der österreichische VfL Wolfsburg.
Ja, und ja, also der Trainer Andreas Urgris hatte natürlich auch kein Verständnis für die ganze Angelegenheit, weil sportlich eigentlich, also zwar jetzt nicht mehr so erfolgreich, aber halt längst nicht gefährdet abzusteigen, laut seiner Aussage. Kritik gab es jetzt natürlich dann auch von der Gewerkschaft, Union heißt die in Österreich, weil eben nach wie vor auch ganz viele Dinge für die Spielerinnen unklar sind. Es gäbe keinen Insolvenzantrag. Es gäbe keine Informationen der Liga zu dem Zeitpunkt der Berichterstattung und ja, die Verträge mit den Spielerinnen und dem gesamten Staff waren eben halt auch noch nicht aufgelöst. Das heißt, arbeitsrechtlich eben auch einige Sachen, die da unklar sind. Und ja, Wolf wirft jetzt dem Geschäftsführer im Grunde genommen vor, dass er viel zu spät auf das alles im Verein aufmerksam gemacht hat und sich keine Hilfe geholt hat und Zitat, das ist brutal, weil es in Wahrheit einfach gewesen wäre. Der Obmann hat das Ganze aufgrund von Nichtstun an die Wand gefahren. Er war das Zünglein an der Waage. Er hätte nur noch unterschreiben müssen oder schon im Januar um Hilfe schreien müssen. Er wollte sich nicht helfen lassen. Das Zitat ist auch vom ORF. Und heute, also jetzt am Montag, gibt es noch ganz frisch ein Statement von Teilen des Teams und Maria Wolf und wohl dem Pressesprecher, das aber nicht mit dem Vorstand abgesprochen ist auf Facebook. Ich habe das gesehen bei Tom bei Blue Sky, deswegen verlinke ich jetzt einmal zu seinem Tweet dahin, wo ihr euch das, wenn ihr bei Blue Sky seid, auch nochmal durchlesen könnt. Aber ja, im Grunde genommen ist es auch nochmal so dieses komplette Unverständnis. Es zeigt ja auch, dass innerhalb des Vereins überhaupt nicht mehr kommuniziert wird und so, es gibt noch keine klare Aussage aktuell dazu, aber es sieht wohl danach aus, als würde es nicht weitergehen. Also sie können wohl die Saison jetzt tatsächlich noch nicht mal zu Ende spielen und ja, die Wut und Unverständnis sind natürlich einfach total groß.
Ja, kein Wunder.
Ja.
Das ist echt eine krasse Geschichte.
Ja, also war auch sowas, was ich irgendwie, also was mich einfach so ein bisschen umgehauen hat. Also vor allem, weil ich das auch ganz oft gesehen habe, so kommentiert mit, ach ja, diese kleinen unabhängigen Vereine im Frauenfußball, die Zeit ist einfach vorbei, die packen es ja halt auch einfach nicht. Also von Leuten, die halt die Hintergründe, glaube ich, nicht kennen, wo ich dann so denke, so, ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? Da hat halt einfach jemand seine scheiß Arbeit nicht gemacht, offensichtlich. Ja. Naja.
Vielen, vielen Dank fürs Zusammentragen und Vorstellen, liebe Annika.
Nicht dafür.
Und sollen wir mal rüber swoopen in die Blitz-News?
Machen wir das.
Hotz-Blitz. Ich fange einfach mal an. Das A-Nationalteam hat erst 5:1 gegen Österreich gewonnen, um dann anschließend nur 0:0 zu spielen, was ein bisschen erstaunlich war. Erstmals überhaupt wurde eine Partie gegen Österreich nicht gewonnen. Die WM-Quali ist damit also weiter offen. Die nächsten Partien sind an Annikas Geburtstag in Köln gegen Norwegen und am 9. Juni auswärts in Slowenien. Also wir sehen uns alle ich verrate es euch jetzt, am 5. Juni in Köln und da könnt ihr dann
das ist interessant, der Annika zum dass Geburtstag du das schon weißt und ich das noch nicht weiß.
Wir werden da sein. Und wir gehen dann, wer sich uns zu erkennen gibt, mit denen gehen wir dann hinterher heben. Ich zwar 0:0, aber trotzdem, und dann lassen wir die Annika mal einmal hochleben. Genau. Und nun zum Sport. Annika, mach doch mal weiter.
Carl Zeiss Jenas, sportliche Leiterin Isabel Knipp, hört zum Saisonende auf. Ist ja eine ehemalige Spielerin von Carl Zeiss, aber auch von OSV Jena und war jetzt immerhin 4 Jahre lang auf dem Posten. Hat da, finde ich, auch mit den Möglichkeiten, die Jena hat, ziemlich gute Arbeit gemacht. Der Verein wollte jetzt auch unbedingt den Vertrag mit ihr verlängern, sie allerdings nicht. Deswegen läuft er dann jetzt auf ihren Wunsch hin aus. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, wir sehen sie bei einem anderen Verein in der ersten Liga demnächst dann mal wieder. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig mit Frauen, die eigentlich an solchen Standorten sehr, sehr gute Arbeit machen. Und dann sieht man sie manchmal leider gar nicht mehr so in dem Business. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich fand, wie gesagt, das ziemlich cool, was sie da so auf die Beine gestellt hat.
Gibt ja durchaus Vakanzen, habe ich gehört.
Ja.
Lotta Brede, über die Annika so schön geschrieben hat, hat sich bei der U19 im zweiten Spiel gegen die Slowakei verletzt und fällt laut HSV monatelang mit einer strukturellen Verletzung im Fuß aus. Das bedeutet das vorzeitige Saisonende für sie und möglicherweise kann sie auch nicht mit zur EM im Sommer, was natürlich super, super bitter wäre. Mhm. Ihr Vertrag läuft nach wie vor aus.
Ja, dann bleiben wir mal kurz beim HSV. Da ist Liese Bransau freigestellt worden, zusammen mit ihrem Co-Trainer Gerhard Waldhardt. Und übernommen interimsweise hat jetzt ein Ex-HSV-Profi der Männer, nämlich Rodolfo Esteban Cardoso. Der war zuletzt...
Den ich nicht wiedererkannt hatte. Ohne
ich auch
ich habe die Bilder gesehen und dachte, was...
Der Name, das hat geklingelt, aber es hat ein bisschen gedauert, das zusammenzubringen, ja. Genau, also der war jetzt zuletzt Individualtrainer der U19 der Männer und hat auch sowieso jahrelang da im Nachwuchsbereich, dem Männlichen, gearbeitet beim HSV.
War bei den Männern auch schon mal Interimstrainer.
Ja, genau. Bei den Frauen, also im Fußball der Frauen, hat er bis jetzt noch nicht so direkt gearbeitet. Und sein Interims-Co-Trainer ist Phil Nabawi, der bisher Co-Trainer der männlichen U19 war.
Die Annika hat sich jetzt wahrscheinlich ganz kurz gefragt, warum ich im Dokument gesprungen bin, als ich meine letzte Meldung vorgelesen habe. Und dann hat sie realisiert, die Mara kann wieder Namen nicht richtig aussprechen. Und daran
Ach, guck mal, ich hätte das jetzt einfach elegant leiden lassen.
Vivien Endemann wechselt vom VfL Wolfsburg zu Liverpool. In der aktuellen Saison ging es da lang gegen den Abstieg. Mittlerweile haben sie sich im Mittelfeld der Tabelle so ein bisschen einsortiert, aber waren bisher eben noch nie so ein Top-Verein wie im Fußball der Männer. Sie hat sich bei der Nationalelf das linke Knie verletzt, die genaue Diagnose steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch aus.
Genau. Was ich ganz interessant fand, ist eine Nachricht aus Recklinghausen. Maria Reisinger, die kennen viele von euch mit Sicherheit noch vom SV Meppen. Die hatte da verschiedene Positionen als Funktionärin, also sportliche Leiterin der Frauenabteilung unter anderem. Wird nämlich neue Sportvorständin beim 1. FFC Recklinghausen. Wer bei der Taxiteller Ruhrpott Fußball der Frauenfolge aufgepasst hat, weiß, dass der Verein gerade in der Regionalliga unterwegs ist und ja, das Ziel ist, mit ihr sich als Bundesliga erfahrenen Person aufzustellen, dass man dann ab der Saison 2027/28 sich in der neu geschaffenen dritten Liga etablieren kann. Also große Ziele.
Mhm. Neben Deutschland stehen mittlerweile auch alle anderen Teilnehmenden der U19-EM fest. Das sind die Gastgeberinnen Bosnien und Herzegowina, die Schweiz, Polen, Island, Österreich, Schweden und die Titelverteidigerinnen aus Spanien.
Ja, und interessanterweise kein England. Die waren in einer Gruppe mit den Schweizerinnen und sind nur Dritte geworden. Da sind meine Augenbrauen schon mal so kurz nach oben gewandert, als ich das gesehen habe.
Kann die das, deine Augenbrauen nach oben wandern? Too much, Annika.
Ach was. Ja, leider gar nicht zum Lachen, aber irgendwie auch, wie soll ich sagen, erwartbar.
Nicht überraschend.
Ja, ist das, was The Athletic berichtet zur US-Regierung und der WM der Frauen 2031. Es soll nämlich nach Informationen von The Athletic so sein, dass die US-Regierung mit dieses Turniers versucht, die FIFA ja im Prinzip in die Richtung zu erpressen, dass Transpersonen aus dem Fußball der Frauen ausgeschlossen werden sollen. Man nimmt da auch diese IOC-Entscheidung von vor einigen Wochen wohl zum Vorbild. Und das sieht wohl so aus, dass die USA staatliche Garantien zurückhalten, die nötig wären, um die Vergabe des Turniers an die USA offiziell zu machen. Das war eigentlich für den 30. April geplant, wurde jetzt aber verschoben und man weiß noch nicht genau, auf wann verschoben. Also die Rede in dem Artikel ist davon, dass es wohl eine außerordentliche Versammlung der FIFA Ende des Jahres geben könnte, wo das dann gemacht wird. Und ja, es gibt bisher halt nur diese eine Bewerbung und wird auch keine weitere mehr geben können, weil die Fristen abgelaufen sind. Das ist ja eine gemeinsame von den USA, Mexiko, Costa Rica und Jamaika und es soll das erste Turnier mit 48 Teams werden. Und ja, was ich dann auch ziemlich krass enttäuschend, aber auch nicht mehr überraschend fand, wenn man da so auf die letzten Sachen so ein bisschen geachtet hat, war eine Äußerung von Emma Hayes. Die wurde dann nämlich von The Athletic halt auch darauf angesprochen, ob sie sich dann nicht mal irgendwie zu äußern möchte. Und sie hat einfach nur gesagt, look, my job is to follow FIFA regulations or IOC regulations. And yeah, I think that's all I will say on the matter. Also jegliche Stellungnahme eigentlich verweigert zu der Angelegenheit.
Sich anzuhören oder durchzulesen, was Emma Hayes so von sich gibt, bedeutet auch Ambivalenzen aushalten zu müssen, weil es halt immer wieder auch Themen gibt, wo sie dermaßen stabil und gut auftritt und wo man sich so denkt, ein Glück gibt es diese Frau im Fußball und dann gibt es halt wieder sowas und man denkt sich, naja, oder halt auch vielleicht könnte sie sich mal ein bisschen deutlicher äußern und nicht da so rumschwimmi-schwammi. Ja, San Marino hat zum allerersten Mal ein Nationalteam der Frauen gegründet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mhm. Ich meine, irgendwie müssen die 48 ja voll werden, die dazu WM fahren. Das ist absolut wild, ey. Nationaltrainerin ist die frühere italienische Nationalspielerin Giulia Dominicetti. Es gibt in San Marino für die Frauen bisher gar keine nationale Liga. Deswegen ist sehr spannend, wie das eigentlich alles genau aussehen soll. Aber wir bleiben für euch dran.
Ja, genau. Das ist ein Artikel der UEFA, was ja auch immer so ein bisschen biased ist, aber der Vertreter von San Marino, mit dem sie da gesprochen haben, ist auch sehr selbstkritisch und sagt eben so, sie haben viel in den Unterbau, auch bei den Frauen, finanziert in den letzten Jahren und das ist jetzt so der nächste Schritt und das andere muss aber auf jeden Fall auch noch kommen. Das ist ihnen sehr bewusst, dass das so nicht weitergeht dann.
Ach was.
Ja. Ich meine,
das Scouting fürs Nationalteam stelle ich mir sehr interessant vor. Aber wir wollen uns darüber ja nicht lustig machen, nur also im Ernst ist es halt ein bisschen lustig.
Im Ernst ist es ein bisschen lustig. Das ist doch ein schönes Zitat. Ja, letzte Blitznews für heute. Lina Magul hat nämlich ihren Vertrag bei Inter Mailand bis 2028 verlängert. Ja, ist in der laufenden Saison in der laufenden Saison kommt die Stammspielerin auf 2 Tore und 3 Vorlagen in 14 Ligaspielen und Inter liegt gerade auf dem 2. Platz hinter der AS Roma. Sie führt also ihre Karriere in Italien noch ein bisschen weiter. Das finde ich persönlich ja schon irgendwie ganz cool.
Ja, ich auch.
So.
So, und dann haben wir noch ein paar Lese- und Hörempfehlungen für euch und Sehempfehlungen. Einmal via Nicole Selmer, die ihr ja hoffentlich alle kennt, die eine der beiden Chefinnen des Ballesterer ist. Ein Ausstellungsprojekt über weibliche Fans von Newcastle United und AFC Sunderland von den 1950ern bis heute online und in Sunderland auch analog zu betrachten. Falls ihr da aber nicht hinfahren wollt, könnt ihr es euch auf jeden Fall im Netz anschauen. Es ist wirklich sehr, sehr schön.
Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht ist auch deine Folge bei Flutlicht an mit Tabea Kemme, die ich mir angehört habe und ja, einfach sehr, sehr schön finde, euch beide so miteinander zu erleben, wie halt irgendwie so eine krasse Aussage nach der nächsten raushaut und da Strukturkritik ohne Sondergleichen betreibt. Das ist sehr, sehr fein.
Dabei waren wir doch beide total laid back. Aber tatsächlich, vielen Dank. Und zum Thema Flutlicht an, vielleicht interessiert es ja einige unserer HörerInnen. Diesen Mittwoch kommt die neue Folge und da spreche ich nochmal mit Jan, der ja in unserer 100. Folge mit Claudia zusammen hier zu Besuch war. Und wir haben im Nachgang noch so ein bisschen geschrieben und dann irgendwie so festgestellt, wir würden eigentlich gerne über seine Rolle da im Verband jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, die er ja jetzt offiziell gerade dann erstmal angetreten hat und auch so über die ganzen Prozesse, die er durchlaufen hat und was ihm dabei geholfen hat und was auch schwierig war und wie er vielleicht auch anderen helfen kann. Genau, das erscheint am Mittwoch, also schon mal der Hinweis darauf. Ich habe ja jetzt gelernt, dass die Schnittmenge der Hörenden zwischen den beiden Podcasts sehr viel kleiner ist, als ich dachte. Also muss ich vielleicht mal anfangen, in dem jeweiligen Podcast auch darauf hinzuweisen, dass es den anderen gibt.
Ja.
Nicht mehr gibt es die Halbfeldflanke, was sehr traurig ist. Annika war ja auch lange ein vitaler Teil der Halbfeldflanke, aber die machen den Deckel drauf, wie sie es selber nennen, und verabschieden sich. Was macht das mit dir, Annika?
Ja, also inhaltlich passiert ist ja jetzt schon länger nichts und es gab von Carsten, glaube ich, sogar irgendwann, zumindest in den sozialen Medien, schon mal so ein das so ein bisschen abmoderieren, aber er hat sich jetzt eben schweren Herzens auch entschieden, die Seite mit Ende der Saison dann auch offline zu nehmen. Und ja, ich finde es sehr schade, also weil ich sage immer so, dass es im Grunde genommen eigentlich meine ersten Schritte so in den Sportjournalismus waren, die ich da gemacht habe. Also es ist ja ein Schalke-Taktik-Blog, das dann auch mit der Zeit einen Podcast entwickelt hat. Und ich erinnere mich noch dran, ich weiß nicht mehr, worum es inhaltlich genau ging, aber dass es irgendeine Unterhaltung bei Twitter gab mit dem Halbfeldflanke-Account zu einer Podcast-Folge und ich dann da irgendwas zu einer Schalke-Taktik-Sache drunter geschrieben habe und dann haben Carsten und der Eppinghofener Max mich einfach eingeladen. Und ja, also ich hatte vorher mit Podcasts irgendwie nicht so wirklich was am Hut und ich habe schon immer geschrieben und ich habe schon immer Fußball geguckt, aber ich habe beide Sachen halt sehr lange nicht so wirklich zusammengedacht und habe dann so gedacht, so ja, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und dann war ich halt irgendwie so voll drin und mit dabei und dann haben wir ja eigentlich darüber auch so unseren ersten Kontakt gehabt, weil es dann den Halbfeldflanke Adventskalender gab und ich dann quasi dich gefragt habe, ob du nicht über Danny Latzer schreiben möchtest dafür. Ja. Und ja, deswegen, ich habe sehr viele durchaus ein bisschen sentimentale Erinnerungen daran, aber ich kann auch verstehen, dass man die Seite jetzt nicht so, ohne dass da seit Jahren was passiert, die ganze Zeit rumstehen lassen möchte. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht ein paar von den Texten, die ich noch nicht irgendwo hingerettet habe, dann entweder noch bei uns oder bei der Bolzi Online-Stelle, also entweder auf meiner Seite oder halt bei der Bolzi. Mal sehen. Ja.
Ja, und dann empfehlen wir euch, apropos Bolzi, einen Text, der online auf der Bolz-Tribüne erschienen ist, aber original im Ballesterer. Also wir haben mal wieder eine Bolzi meets Ballesterer-Geschichte. Haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gehabt, auch ohne, dass wir die geschrieben haben. Ist ehrlicherweise ein bisschen eingeschlafen, weil wir nicht so hinterherkommen mit allem, wie ihr ja mitbekommen habt. Und der Text handelt von der unglücklichen Liaison zwischen DFB und FBL, Aufbruch ohne Fahrplan ist der wunderschöne Titel und geschrieben hat ihn die liebe Annika.
Danke, danke. Ja, dann komme ich mal zu unserem und Pinas und wahrscheinlich auch eurer Lieblingskategorie des Podcasts. Der Kronenkranich ja, geht mal wieder an Österreich. Es gibt nämlich eine Sache, die auch aus deutscher Sicht an dem Spiel Österreich gegen Deutschland in Ried schön war. Es gab nämlich einen queeren Fanblog. Dazu hatte der Verein Queer Football Fans, auch bekannt als Fußballfans gegen Homophobie Österreich, aufgerufen. Und aus Deutschland liebe Grüße an der Stelle. Als ja eher so Karteikartenmitglied waren die Regenbogenknappen. Das ist ein queerer Fanclub von Schalke. Nathalie, habe ich gesehen, war unter anderem da und vielleicht noch so ein paar andere Leute. Und genau, es gab also hinter einem der Tore im Stadion einen Block mit so rund 100 Personen. Sehr viele Progress Pride Flags wurden da geschwenkt und sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ja, und das Ziel des Vereins Queer Football Fans ist es eben, die Sicherheit und aber auch Sichtbarkeit queerer Personen im Fußball zu erhöhen. Medial ist es ja so, dass vor allem ja, homo- oder queerfeindliche Entgleisungen die Runde machen und dem möchte der Verein etwas entgegensetzen, zum Beispiel eben durch solche Aktionen, um eben zu zeigen, queere Fans und ihre Allies sind genauso Fußballfans wie alle anderen auch. Genau, und an der Stelle dann die zweiten Grüße in Richtung Klara Listel, das ist die Obperson des Vereins und wird im Kurier zitiert mit wir alle kennen Fußballfans, die nicht homophob sind, Fußballfans sind selbst hetero, bi und homosexuell, sie sind cis, inter und trans, genauso wie SpielerInnen und FunktionärInnen. Also ja, einfach so dieses Sichtbarkeitsthema, weil wie gesagt, das Negative überwiegt ja in der Wahrnehmung auch oft und die progressiveren Banner, Tapeten, Gesänge und so weiter, wenn es sie gibt, die findet man dann eher so in Szeneblogs, Fanblogs oder bei so Leuten wie Felix Tamsud, der ja sehr spezialisiert ist, auf solche Sachen auch zu Grüße. Gucken. Auch liebe Grüße. Ganz, ganz viele Grüße. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann am Ende dieser Folge angekommen, ihr Lieben und liebe Mara.
Liebe Annika, haben wir uns ja richtig kurz gefasst, 1 Stunde und 10 Minuten.
Ja. Also für das, was wir sonst manchmal so drauf haben, ja.
Ja, schön war's.
sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Teilt die Folge gerne weiter, betreibt Mundpropaganda für uns. Wenn ihr
kommentiert, hinterlasst Sternchen, unterstützt uns. Wir können nur mit eurer Hilfe und wir freuen uns, wenn ihr euch freut, dass es uns gibt und das auch zeigt auf unterschiedlichen Wegen.
Genau. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.